Sessel-Podcast Körper und Geiststimmen.
I have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.
Und es kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte. An Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und an allem, was da wimmelt auf Erden. Und alle Menschen.
Horror oder Hoffnung? Heute in unserer Podcast-Aufnahme geht es um die Sintflut-Geschichte. Und der Podcast setzt sich wie immer zusammen aus dem Marcel-Hassel-Podcast, dem Podcast der Online-Kirche Kirchgeflüster und die evangelischen Kirchenzeitungen Glaube und Heimat und der Sonntag mit der Serie Und was glaubst du? Ich bin heute wieder zusammen mit meinen zwei Podcast-Gästen, Jenny und Maxi. Wollt ihr euch noch mal ganz kurz für die Hörer und Hörerinnen vorstellen?
Ja, ich bin Jennifer Schärf, die Pfarrerin der Online-Kirche der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und bin ganz froh, dass hier heute unsere Podcasts miteinander an einen Tisch kommen.
Ja, ich bin die Maxi, ich bin evangelische Kirchenredakteurin für den Sächsischen Privatfunk und host den Podcast Und was glaubst du? Der Glaubensserie von Sonntag in Sachsen und Glaube und Heimat in Mitteldeutschland.
Horror oder Hoffnung, das haben wir gerade schon am Anfang gehört und es geht um die Sintflut-Geschichte. Jenny, würdest du zu Beginn nochmal so ein bisschen uns updaten, wie die Sintflut-Geschichte überhaupt geschildert wurde?
Genau, also man findet die Geschichte im ersten Buch Mose, im Genesis-Buch in den Kapiteln 6 bis 9. Und die Ausgangslage ist, Gott sieht, dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend auf. Kurzum, die ganze Menschheit ist verdorben, die Schöpfung ist gescheitert, die Erde ist voller Gewalt und jetzt entscheidet sich Gott für das Gericht. Alles Lebendige wird durch eine Flut, durch eine große Sintflut vernichtet. Nur Noach und seine Familie, die sollen gerettet werden. Noach soll also eine Arche nach Gottes Anweisung bauen, sich retten, seine Familie retten und von allen Tieren je ein Paar, damit die Erde nach der Sintflut wieder bevölkert werden kann. Dann steigt 40 Tage das Wasser, also es regnet 150 Tage danach, ist immer noch Wasser auf der Erde, völlige Vernichtung allen Lebens außerhalb der Arche. Und am Ende sinkt das Wasser wieder, die Arche landet auf dem Berg Ararat. Und Noah sendet einen Raben und dreimal eine Taube aus, um zu gucken, ob irgendwo wieder was ist, wo man einen Fuß auf Land setzen kann. Das gelingt dann, Zeichen für neues Leben, kommt mit dem Olivenzweig im Schnabel der Taube. Und im Anschluss schließt Gott dann mit Noah und allen Lebewesen und allen künftigen Menschen den Bund und verspricht, nie wieder die Erde durch eine Flut zu vernichten. Und als Zeichen steht der Regenbogen dafür am Himmel. So viel aus der biblischen Erzählung.
Uns ist eben im Vorgespräch auch schon aufgefallen, dass die Sintflut-Geschichte ja eigentlich in fast allen Kinderbibeln enthalten ist und jeder, die irgendwie auch kennt, hat euch die vorher schon sehr beschäftigt, vor allem so als Kinder. Also ich kann mich sehr daran zurückerinnern, wir haben mal so ein Musical gespielt und haben wir auch so eine große Arche irgendwie gebaut auf so Pappe und jedes Kind musste sich quasi als so ein anderes Tier verkleiden und es waren quasi immer zwei Kinder, anderes Tier und man fand das irgendwie total schön, aber ob ich das als Kind schon so gecheckt habe, was wirklich so dieser Inhalt dieser Sintflut-Geschichte war, ich glaube nicht.
Ich glaube, darum geht es tatsächlich auch gar nicht, wenn Kinder jetzt ein Musical in ihrer Kirchgemeinde oder so spielen, sondern es geht einfach darum, dass du als Kind diese biblische Geschichte kennenlernst. So, ja. Aber die Story dahinter ist ja natürlich ziemlich krass, finde ich.
Ich weiß auf jeden Fall, dass sie ein Krokodil war.
Also ich muss das denken, ich glaube, ich habe schon als Kind diese Geschichte furchtbar gefunden. Und ich glaube, außer, also die kommt auch nur in die Kinderbibel rein, weil schöne Bilder erzeugt werden in Form von, da sind halt ganz viele Tiere, das hat man irgendwie so im Kopf, so immer die Paare, die dort auf die Arche gehen und dann der Regenbogen im Himmel. Aber ehrlicherweise, schon als Kind und heute als Erwachsene kann ich das nochmal ganz anders formulieren, hatte ich große Probleme mit diesem Gottesbild, was dahinter steht. Und ich verstehe bis heute nicht, warum eine Erzählung, die Gott zum größten Massenmörder der Geschichte macht, so beliebt ist, dass Schulen, Kitas danach benannt werden, dass es in jede Kinderbibel reinkommt oder in die meisten. Also theologisch gedacht finde ich das ein sehr, sehr schwieriges Bild von Gott, der dort steht irgendwie, als Vater ja vor allen Dingen auch im Alten Testament gesehen wird und alle Menschen als Gotteskinder auch irgendwie angenommen sind. Und dann sind die nicht so, wie er sich das erhofft hat. Also irgendwie ist die Schöpfung wohl doch nicht mehr so gut, wie er sie gedacht hatte. Und dann bringt er alle um. Also es werden einfach alle umgebracht. Das ist ja also eine unfassbar grausame Geschichte.
Du sagst es, ist absolut so, aber ich würde mal sagen, die Beliebtheit kommt auch daher, Tiere gehen immer.
True. Aber reicht das als Argument?
Ich weiß es nicht. Ich kann mich erinnern, ich habe die auch in meiner Kinderbibel früher gelesen. Ich hatte so eine Ausmal-Kinderbibel. Ich konnte also noch so schön die Bilder dazu malen, irgendwie so nach meinem Gusto. Ja. Und ich mochte die tatsächlich gerne. Also dieser Hoffnungsstimmer, der immer quasi rausinterpretiert wird aus dieser Geschichte, der war bei mir auch vorrangig. Aber wenn ich das jetzt höre, wie du die Geschichte interpretierst, kann ich dem natürlich total gut folgen. Ja.
Ich frage mich halt, wie schön kann überhaupt ein Ende sein oder wie kann es denn ein Happy End geben, wenn der Weg dorthin so grausam ist? Es ist ja auch nicht die einzige Stelle, in dem ein Gottesbild gezeichnet wird, der tötet, der zornig ist, der wütend ist. Also ne, wir haben später auch die Landnahme Israels und da wird ja auch, also da wird ja dem jüdischen Volk dann auch aufgetragen, ganze Völker abzuschlachten von Gott. Also ich frage mich manchmal, wie wir das hinbekommen, dass wir das jetzt über 2000 Jahre immer wieder so weitergeben, diese Geschichte, sie theologisch kaum verändert wird, wenn wir, also auch in den Kinderbibeln ist ja tatsächlich dieser Duktus oft da, Gott bestraft jetzt die Menschen. Ich frage mich einfach, warum wir das nicht kritischer hinterfragen, auch mit Kindern.
Ihr seid ja beide Mütter. Wie habt ihr es denn euren Kindern erzählt, die Story?
Also meine Tochter ist gerade 6 geworden und ich habe die jetzt das erste Mal mit ihr durchgesprochen. Und ich erzähle es tatsächlich so, dass die Menschen Gott nicht hören. Also Gott, es kommt eine große Sinnflut, da kommt eine Gefahr und Gott kann die Menschen nicht warnen, weil die ihm nicht zuhören. Nur Noach hört ihm zu und hat noch quasi offene Ohren für Gottes Wort. Ja. Und dann passiert es trotzdem. Das bleibt trotzdem eine grausame Geschichte und ich werde die auch nicht oft erzählen, weil ich glaube, mein Kind kriegt davon auch Albträume. Aber ich finde, man kann das theologisch durchaus abändern, auch wenn man mal dahin schaut, woher diese Geschichte kommt. Die kommt nämlich nicht aus dem Grundgedanken, da ist ein Gott und der ist sowohl der Strafende als dann auch am Ende der Gnädige.
Und du, Maxine? Ich habe es, denke ich, ganz ähnlich gemacht. Also ich kann mich jetzt gerade an überhaupt keine Situation erinnern, dass ich meiner Tochter diese Geschichte vorgelesen hätte. Aber wenn, dann war es auch, also zum einen dieser Hoffnungsschimmer, der am Ende rauskommt, was ich vorhin schon erzählt habe, und das, was du gerade gesagt hast, ne? Die Menschen hören nicht.
Die hören nicht zu. Also genau, ich finde es wirklich, wirklich schwierig, das, also Gott so meinem Kind beizubringen, dass Glaube am Ende nicht mehr auf Liebe und Verbundenheit fußt, sondern auf Angst vor einem strafenden Gott, der genau guckt, bist du gut? Bist du so, wie er das vorgegeben hat? Und ich benutze jetzt auch heute bewusst die männlichen Pronomen für Gott, weil das ja in der Geschichte und im Alten Testament schon auch so ist und er hier halt wirklich als dieser männliche, starke, zornige, wütende Gott dargestellt wird. Und ich möchte dieses Bild meinem Kind nicht vermitteln und dann kann ich diese Geschichte so nicht erzählen. Ja. Wenn ich allerdings den Bund am Ende erzählen will, den Gott damit uns schließt, den Frieden und dass er ja verspricht, das nie wieder zu tun. Also keine Flutkatastrophe, keine Naturkatastrophen. Ja, also alles, was da noch kommen wird auf dieser Erde, wird nicht mehr von ihm sein. Das ist natürlich ein starkes Bild und diesen Regenbogen als Versprechen zu haben, ist natürlich wunderbar. Also das möchte ich meinem Kind auch nicht enthalten, wofür der Regenbogen steht.
Was ich auch ganz spannend an dem Bild des Regenbogens finde, es hat ja zwei Seiten. Also es ist ja schon ein Beziehungsmuster, auch ein Regenbogen. Und ich glaube, viele vergessen, dass Beziehungen nicht gut funktionieren, wenn sie einseitig sind. Und das steckt ja auch ganz stark hinter dieser Sintflut-Geschichte.
Erklär nochmal genauer.
Also dass der Mensch auch dieses Vertrauen, in dem Fall ist es ja Noah, das finde ich auch so stark an der Geschichte. Er vertraut ja die ganze Zeit auf Gott. Er hinterfragt das nicht einmal, dass er eine Arche bauen soll, die Tiere drauf tun soll, dann das Unwetter kommt. Nicht einmal ist er am Zweifeln. Und wenn man so ein bisschen über sich selbst nachdenkt, denkt man so, okay, ist schon stark. Also, und da ist ja diese Beziehung zu Gott ist ja ganz, ganz stark. Und er vertraut ja die ganze Zeit, dass der Rabe kommt nicht zurück. Hätten wir das auch nochmal besprochen.
Der Rabe kommt, glaube ich, nicht zurück. Und die Taube kommt aber immer wieder zurück.
Genau.
Und hat am Ende den Ölzweig in der Hand. Und der Rabe, der fliegt dann da irgendwie rum und fliegt halt und wartet. Aber der kein gutes Tier, was da irgendwelche Infos weitergibt.
Der arme Rabe. Das stimmt. Die
Taube hat's geschafft.
Ja, die Taube und der Regenbogen haben es in dieser Story wirklich geschafft. Und das finde ich so stark an diesem ganzen Bild, oder? Dass Noah nicht einmal zweifelt und wirklich diese Vertrauensgeschichte zu Gott die ganze Zeit aufrecht erhält. Und ja auch gar nicht das hinterfragt, dass alle anderen Menschen böse sind. Also er nimmt das ja an, so als Auserwählter der zu sein.
Ja, das finde ich eben schwierig. Also ich merke, ich bin gerade an einem
Punkt,
wo ich nicht an die Hoffnungsgeschichte da drin reinkomme. Für mich ist das eine Horrorgeschichte, ja, außer der schöne Regenbogen und der Bund. Aber dafür bräuchte es ja eigentlich diese Vorgeschichte nicht. Hätte Gott ja auch einfach so vor der Sintflut mit den Menschen schließen können. Aber Hoffnung ist für mich da schwierig drin. Und wenn ich an Noach denke, dann würde ich auch eher sagen, warum frachten der nicht nach? Also wir haben ja später irgendwann mal in der Bibel ja auch eine Geschichte, wo Sodom und Gomorra vernichtet wird und Lot verhandelt. Also Lot ist ja dann in der Geschichte der Auserwählte Gottes und der verhandelt. Ach komm schon, und wenn es 100 Gerechte gibt, kannst du uns da nicht verschulden? Ja okay, dann oder ne, dann wird er so runtergehandelt. Am Ende findet er halt trotzdem einfach nicht mal 10 gerechte Menschen und dann wird Sodom und Gomorra doch auch vernichtet. Aber hier, Noach nimmt das völlig hin. Ich verstehe das nicht. Also ich verstehe es auch aus menschlicher Sicht nicht. Da wird angedroht, ich töte jetzt alle.
Also let's go, wir bauen die Arche.
Na, auch wenn man die Geschichte jetzt mal, also ich glaube ja nicht, dass die jetzt genauso historisch stattgefunden hat. Können ja später nochmal darauf eingehen, wo die vielleicht auch herkommt.
Ja.
Aber nehmen wir jetzt mal an, wir übertragen die Geschichte jetzt mal. Wir gehen jetzt mal rein. Da ist eine Familie, die wohnt ja irgendwo, die wird Nachbarn haben, die wird Freunde haben, die wird Anbindungen haben, die wird ja nicht alleine irgendwo auf weiter Flur hingesetzt sein und da lebt sie jetzt halt. So, aber also, wenn ich mir das so vorstelle und dann sagt dir da jemand so, und jetzt werden übrigens alle getötet außer deine Familie, ich glaube nicht, dass ich das einfach so hinnehmen würde.
Was denkst du, Maxim? Wie siehst du das Vertrauensbild von Noah zu Gott und dass es nicht angezweifelt wird, nicht einmal?
Also ich erkenne an, dass er dieses krasse Gottvertrauen hat, dass er weiß, okay, ich mache das jetzt, denn Gott hat's gesagt und dann wird schon alles gut werden. Aber ich kann der Argumentation von Jenny komplett folgen, ja.
Andererseits kann man ja irgendwie auch an Noahs Stelle die Frage stellen, ja, was soll denn groß schief gehen? Er ist ja quasi der Auserwählte. Genau. Er hat ja nicht das Problem.
Okay, ich habe
ja
nochmal
gehabt. So. Vielleicht hat er sich auch gefeiert, dass er ein Auserwähltes ist. Aber die Emotionen von Noah werden ja kaum beschrieben in der Geschichte, was auch spannend ist eigentlich.
Was sehr spannend ist, vor allem, weil eine Emotion Gottes beschrieben wird.
Ja.
Denn es ist das erste Mal, dass wir in der Bibel in dieser Geschichte hören, dass es Gott reute. Also zumindest in der deutschen Übersetzung geben wir das als Reue wieder. Das steckt schon auch im hebräischen Urwort drinne. Das kann allerdings auch ein bisschen was anderes heißen. Aber auf jeden Fall, hier reut Gott nämlich, dass er die Menschen gemacht hat vor der Sintflut. Und dann entscheidet er sich um. Also es ist auch wieder ein spannender Blick aufs Gottesbild. Mal davon abgesehen, dass der hier so grausam und zornig und strafend gezeichnet wird, wird er auch als jemand, der sich entwickelt, bezeichnet und also beschrieben. Das ist natürlich spannend in der Vorstellung von Gott, ist immer der gleiche. Von Anfang bis Ende, Alpha und Omega. Und ihm wird ja auch gerne mal von verschiedenen christlichen Kreisen Entwicklung quasi damit abgesprochen. Ja, weil Gott ist ja immer schon Gottes Ewigkeit und der macht auch keine Fehler. Und ich finde es sehr spannend, wenn Gott keine Fehler macht, dass ihn etwas reuen kann.
Und dass er ja irgendwie so einen Neuanfang haben möchte mit der Sintflut-Erzählung.
Ja, auch so einen sinnlosen in Anführungszeichen. Also ich freue mich, dass es uns beiden gibt. Aber
warum sinnlos? Das kannst du ja gleich nochmal aufklären.
Genau, weil also er entscheidet sich ja, die Menschheit zu vernichten, weil er erkennt, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Grund auf. Und am Ende ist die gleiche Begründung, dass er das immer noch erkennt, dass er sagt, okay, aber jetzt verwerfe ich sie nicht mehr. Also das ist auch so, also es ist eine Klammer. Sowohl die Verwerfung.
Die Stelle am Ende gleich mal vorlesen.
Ja, also er spricht in Kapitel 8, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und im 6. Kapitel, also bevor die Sintflut quasi geschieht, ist das genauso der Grund. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte und es bekümmerte ihn in seinem Herzen und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. So, also ne, gleiche Begründung für die Strafe und am Ende die Gnade. Also,
aber jetzt haben wir ja richtig eindeutig ein Problem, ne? Weil wir merken, also erstens heißt das ja jetzt im Umkehrschluss, dass wir alle irgendwie auch böse weiterhin in unserem Herzen sind.
Mhm.
Und jeder kennt ja irgendwie auch
das Menschen. Ich teile es. Es würde es gerne nicht teilen.
Ja. Und was machen wir damit? Das ist ja irgendwie im Umkehrschluss bedeutet das ja wirklich, die Sintflut war umsonst. Weil Gott kommt auf den gleichen Schluss, dass der Mensch sich von Grund auf gar nicht verändern kann und es immer diese Zwietracht geben wird.
Das heißt, er kann Sintflut über Sintflut über Sintflut schicken.
Ja.
Es passiert nichts.
Wenn Menschen übrig bleiben, nein. So, also, hätten wir das mal. Also, schön für uns, aber vielleicht war das der Fehler im System. So, ne? Also, Nicht, dass ich es mir anders wünschen würde, also, aber ja. Aber da, insofern ist es vielleicht auch nochmal interessant zu gucken, wo kommt diese Geschichte eigentlich her, wenn man sie auch ein bisschen historisch kritisch betrachtet, weil sie irgendwie in sich nicht schlüssig ist. Ich meine, es ist die Bibel an vielen Stellen nicht und auch der Glaube an vielen Stellen nicht. Und ich glaube, das darf man auch manchmal einfach aushalten. Ich finde es ja auch schön, dass nicht alles erklärbar ist in meinem Glauben. Ja, es ist halt nicht in erster Linie Wissenschaft. Aber also die Sintflutgeschichte, die wurde ja so im 6. Jahrhundert plus minus vor Christus, wurde die dann quasi mit dem jüdischen Gott, mit Jahwe verbunden, der hier der Strafende und der Rettende in einer Person war. Aber die Geschichten von einer Sintflut, von in der Regel mehreren Göttern, die die Verderbtheit der Menschen erkannten oder andere Gründe hatten und jetzt alle ausradieren wollten mit einer großen Flut, gibt's Belege, archäologische Belege, Schriften, die erhalten sind, die gehen bis 2000 vor Christus zurück nach Mesopotamien. Da gibt's eine Gilgamesch-Geschichte aus Indien, aus Griechenland. Also es gibt verschiedenste Geschichten, die dieses Setting haben. Aber eben in der Regel irgendwelche Götter entscheiden, dort zu bestrafen. Und dann gibt's immer einen anderen Gott, der versucht, die Menschen zu retten. Also da ist das nicht so zusammengefasst, wie dann im jüdischen Glauben. Passt aber natürlich zur jüdischen Tradition, die sehr stark alles, was ihnen widerfahren ist. Und die Texte sind ja in der Bibel und auch dieser Text ist entstanden in Zeiten des babylonischen Exils, also wo es dem jüdischen Volk schlecht geht, wo es in Gefangenschaft war, wo sie ihr Land verloren haben und sie in großer Bedrängnis waren. Und dort haben sie immer interpretiert, dass das Strafen Gottes sind. Also alles, was ihnen auch an Schlechtem passierte, war auch von Gott gegeben, so wie das Gute, was ihnen passierte. Und das spiegelt sich in dieser Geschichte genauso wieder. Also er ist immer beides in der jüdischen Tradition und alles kommt von Gott. Alles. Das Gute und das Schwere und das Schlechte und ja, aber also sich einfach nochmal bewusst zu machen, hier gab es eine mündliche Überlieferung, die man wahrscheinlich dort um Babylon innerhalb dieses babylonischen Exils gehört hat. Vielleicht kannten die Leute die auch schon vorher. Und dann wurde die übertragen auf den eigenen Glauben, auf den eigenen Gott und in ein theologisches Profil gedrückt. Also das ist mir immer nochmal wichtig, wenn wir von Gottesbildern in der Bibel sprechen, sind das Gottesbilder, die Menschen aufgedrückt haben, die Menschen gezeichnet haben. Und deswegen finde ich es umso schwieriger, das wissen wir ja heute eigentlich und nicht jeder würde sagen, alles, was in der Bibel steht, ist 1:1 Gottes Wort. Und trotzdem trauen wir uns 2000 Jahre später, also über 2000 Jahre später, immer noch nicht daran, den Text anders zu erzählen. Also zumindest habe ich wenig Bibeln, also Kinderbibeln auch entdeckt, wo der Text anders erzählt wird, wo der umgedeutet wird. Und da frage ich mich manchmal auch, was haben wir da für eine Angst vor dem biblischen Zeugnis, dass wir lieber Gott als, wie gesagt, den größten Massenmörder der Geschichte stehen lassen, als dass wir uns trauen, da jetzt nochmal wirklich kritisch ranzugehen. Entweder zu sagen, die bleibt raus, oder wir müssen uns damit wirklich nochmal auseinandersetzen, wie wir darüber mit unseren Kindern auch einfach sprechen wollen oder auch untereinander. Denn das ist ja grundsätzlich kein Gottesbild, mit dem ich gerne losziehe. Ja, ich finde, Angst ist so eine furchtbarer Grund zum Glauben zu finden, dass du Angst hast, sonst in die Hölle zu kommen, dass du Angst hast, dass da irgendeine Macht ist, die dich bestraft. So, ich höre jetzt erstmal auf.
Wenn du eine Predigt schreiben müsstest, wenn du predigen müsstest über diesen Text, also, schon, wie würdest du rangehen oder wie bist du rangegangen?
Oh Mann, ey, jetzt hätte ich die nochmal lesen sollen. Ich glaube, ehrlicherweise, die ist ein paar Jahre her, da war ich Gemeindepfarrerin. Und ich glaube, da war es eine Hoffnungsgeschichte tatsächlich. Also da habe ich mich auch mehr auf den Hoffnungscharakter gestürzt. Heute würde ich anders predigen. Heute würde ich über diese Ambivalenz predigen, was wir eigentlich damit machen, wenn wir solche Gottesbilder in der Bibel vorfinden und mit den Menschen darüber ins Gespräch kommen wollen, wie wir Ambivalenzen aushalten oder wo wir vielleicht uns doch auch entscheiden, althergebrachte Muster zu überdenken und abzulegen. Also ich glaube, das würde ich tatsächlich machen und ich würde trotzdem, in dieser Geschichte steckt ganz viel Tolles natürlich, ne, sehe ich auch und diese Aspekte und Bilder sollten wir weitertragen und auch übertragen, aber also diese Geschichte muss man einfach kritischer ran und das würde ich diesmal auch machen, wenn ich nochmal darüber predigen darf.
Aber werde ich, das ist ja irgendwann mal. Aber wisst ihr, was ich glaube, das ist mir gerade so in dem Gespräch aufgefallen, ich glaube, man muss erstmal an diesen Punkt mit seinem eigenen Glaubensleben kommen, dass man über diesen Widerspruch und diesem Horror nachdenken kann, weil einfacher ist es, die Geschichte als Hoffnungsgeschichte auszulegen.
Ja.
Aber schwieriger ist es ja, die Geschichte als Horrorgeschichte auszulegen, weil da muss man mit seinem Glaubensleben kämpfen, da muss man mit Gott kämpfen und mit dem Bild, was hier von Gott dargestellt wird. Und ich glaube, dafür ist man erst, wie du jetzt auch sagst, ein paar Jahre später vielleicht erst bereit, wenn man schon viel gelesen hat, wenn man schon oft selbst mit seinem Glauben gekämpft hat. ich glaube, als Kind oder wenn man frisch im Glaubensleben ist, ist es immer einfacher, sich mit dieser Hoffnungsgeschichte auseinanderzusetzen, als diesen Kampf so anzunehmen, weil der kann ja erst gegeben sein, wenn man so richtig schon bisschen fester im Glaubensleben steht.
Na, und ich habe ja im letzten Podcast schon erwähnt, dass ich so auch aus einer orthodoxen Prägung komme, was den Glauben betrifft. Und ich merke halt in solchen Kreisen, auch in evangelikalen, fundamentalistischeren Kreisen, dieses strafende Gottesbild, das saugst du quasi mit der Muttermilch auf. Tatsächlich. Und das wird auch nicht hinterfragt. Also, und auch wenn du als Kind Fragen stellst, dann werden deine Fragen unterbunden. Aber es wird darauf nicht eingegangen. Also, sowas fragt man dann halt nicht über Gott, ja. Und ich durfte erst später in der Oberstufe mit 18 Jahren mal anfangen, dass ich gemerkt habe, ach, krass, ich darf kritisch hinterfragen. Ich soll sogar kritisch hinterfragen, also meinen Glauben. Und dass dieser strafende Gott einfach stehen gelassen wird, ohne ihn zu hinterfragen, das erlebe ich heute immer noch. Und da frage ich mich manchmal, wie kann das sein? Und ich habe trotzdem auch gemerkt, wir machen das natürlich, welcher Seite jetzt theologischer Auslegung wir uns bewegen, wir machen das natürlich alle, auch in progressiven Kreisen, da haben wir dann Gott ist Liebe, Gott ist Hoffnung, ja, und auf der anderen Seite Gott ist Richter, Gott ist auch Strafe. Und ich habe für mich jetzt gerade, neben dem, dass ich an dem Punkt stehe, dass ich gerade Schwierigkeiten habe, in der Sintflutgeschichte an die Hoffnungsgeschichte ranzukommen, kann ich gerade nicht anders als sagen, Gott ist, Punkt. Ich bin gerade an einem Punkt in meinem Glaubensleben, dass ich gar nichts mehr hinter dieses Ist stellen möchte.
Aber das ist doch voll stark. Gott ist, also so dieser Seinsbegriff.
Ja, also irgendwie, das ist so das, wie ich das gerade schaffe, auszuhalten, diese verschiedenen Gottesbilder. Ja.
Und du sollst sogar noch begegnen.
Ich möchte auch noch mal sagen, diese Gottesbilder, die uns hier begegnen, die begegnen uns ja auch nicht nur in der Bibel. Die begegnen uns ja gerade in der Welt. Also wenn wir uns Trump und seine Gotteskrieger angucken, die gerade stark werden in Amerika, die würden ja auch, also ich glaube, die feiern so einen Gott, so einen strafenden Gott, der auch Feinde vernichtet und der das Böse ganz klar benennt und dann alles niedermäht. Also auch bis heute gibt es ja Menschen, die das nicht erschrickt. Und zwar jetzt nicht nur in Form von, ich traue mich überhaupt nicht, mich kritisch auseinanderzusetzen, sondern nee, ich finde das auch gut. Ich finde das gut, dass Gott so ist. So, und da merke ich halt, da sind wir dann in der Jetztzeit angekommen. Was haben biblische Texte für heute noch beizutragen? Und dann wird's richtig kritisch.
Apropos Jetztzeit, Gegenwart. Ich höre in letzter Zeit immer sehr oft das Sprichwort, nach mir die Sintflut. Ja, also das sagt ja auch einiges über unser Handeln aus. Und auf der anderen Seite höre ich ganz oft, oh, wir bräuchten sowas wie einen Neuanfang, wo man alle demokratischen Gebilde nochmal hinterfragen kann, alles neu starten kann. Aber ich glaube, es würde wie bei der Sintflut wieder aufs Gleiche bei rauslaufen wahrscheinlich.
Na, und sind wir bereit, diesen Preis zu zahlen?
Richtig. Also das muss man
ja wieder fragen, was das bedeutet.
Ja, nach mir die Sintflut.
Also habt ihr das schon mal gesagt?
Nein, ich glaube nicht.
Ich auch nicht.
Aber ich habe es oft gehört tatsächlich.
Ich meine, es laufen ja jetzt gerade in dieser Woche, wir sind ja jetzt in der ersten Oktoberwoche, während wir hier aufnehmen, ja diese Nachrichten durch, ne, dass es neue Prognosen gibt, irgendwie wie schlimm das Klima 2050 sein soll und wie sich unser Leben verändert werden soll und verändert haben wird. Und da ist ja viel Panik auch da. Und in dem Kontext habe ich das jetzt auch schon wieder gehört, so nach dem Motto, na gut, wenn es jetzt eh den Bach runtergeht, ich mache jetzt, was ich will. Ich brauche mich jetzt auch nicht mehr mit irgendwas zu beschäftigen, was die Welt besser macht. Nach mir die Sintflut.
Ja.
Und ich glaube, dass im Moment haben wir so viele Konflikte und ja auch Naturkatastrophen. Wir erleben ja gerade was Klimawandel überall auf der Welt, bis auch hier bei uns, also natürlich in einem anderen Ausmaß als an anderen Stellen, mit Menschen und dem Leben macht. Und die Ängste, die da jetzt kommen und dann diese Einstellung, nach mir die Sintflut, hui, die ist gefährlich. Passt zu der Geschichte. Wie gesagt, ich finde die grundsätzlich gefährlich. Also es ist, also passt dazu, dass es ein Sprichwort gibt, das ich auch für gefährlich halte.
Und doch ist es wieder zugleich so menschlich, weil man sich ganz oft irgendwie vor diesen Widersprüchen sträubt und dann immer sich auf diese positive Hoffnung im Jetzt konzentriert. Wobei, auch zur Hoffnung, ein Freund hat gestern zu mir gesagt, Hoffnung, die dumme Sau, die lässt mich immer wieder weitermachen und ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr irgendwie, um die Sache zu kämpfen. Aber und das hat sich bei mir so manifestiert, Hoffnung, die dumme Sau. Und das passt eigentlich auch gut zu der Story, oder? Vielleicht dachte mich das Noah auch so auf der Arche.
Nein, die Geschichte braucht es ja auch. Die braucht, also du hältst die ja auch nicht aus ohne diesen
Arme.
Und ich glaube, diese Frage, die haben wir ja bis heute. Also wenn wir davon ausgehen, dass es eine radikale Verdorbenheit des Menschen gibt. Und ich weiß, davon gehen nicht alle aus, bestimmt auch nicht alle Hörenden, die uns hier gerade, die gerade mit dabei sind. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, so wie dieser Text, das ist ja was uns bis heute beschäftigt. Was machen wir mit der ganzen Bosheit, die wir ja sehen bis heute, die wächst, die größer wird, die Finsternis, die jetzt ein bisschen poetisch gesprochen, die gerade wieder wächst und zunimmst. Wo finden wir Hoffnung? Wo finden wir denn Hoffnung bei dieser Annahme, die Gott in dieser Erzählung dazu gebracht hat, erstmal fast alles zu vernichten? Wo finden wir die? Also wo ist denn unser Bund? Wo ist denn mein Regenbogen am Ende des Tunnels? So, also das frage ich mich gerade.
Ich glaube, das ist eine Hoffnung, die nur aus dir und deinem Bild vom Glauben erwachsen kann.
Aber ist sie dann erstmal muss, also es wird jetzt, also wirklich, ich gehe auch davon aus, es wird alles schlimmer erstmal. Ist das das? Also es muss erstmal jetzt nochmal richtig schlimm werden, bevor es besser werden kann. Ist das das, was ich aus der Geschichte mitnehme?
Ja, möglicherweise. Was sagst du, Valentin? Ich weiß es nicht, aber ja.
Ich habe gerade überlegt, ja, vermutlich. Wir gehen jetzt auch mal zum ersten Mal das ganz anders an die Story ran, finde ich, weil wir von diesem Horrorszenario ausgehen. Und mir tut das ehrlich gesagt auch total gut, mal nicht die Geschichte schön zu reden, sondern wirklich mal zu sagen, wie ist es denn wirklich?
Nicht nur Tiere.
Ja, genau. Aber zu dieser Hoffnungssache, ich glaube, ich finde die in ganz vielen kleinen Sachen im Alltag und halte mich dann so an dem Guten im Menschen fest. Aber ja, das ist irgendwie auch die einzige Möglichkeit, oder?
Naja, also was ich für mich schon noch mal höre, ist natürlich dieses, egal wie ihr seid, von mir kommt's nicht. Das ist natürlich eine Zusage von Gott, die gut tut, so, ne? Also, und trotzdem bleiben für mich. Und ich denke, da so werden wir hier heute auch rausgehen, ne? Ganz viele Fragezeichen stehen. Mhm. Also ich glaube, was die Sintflut-Geschichte betrifft, da sind auch so viele Themen drin. Also in diesen drei Kapiteln, also wenn ihr die mal lesen wollt, liebe Hörende, also da steckt so viel drin. Man könnte eigentlich über jeden Satz irgendwie eine Podcast-Folge aufnehmen. Und das ist im Moment, glaube ich, eine der Geschichten, wo bei mir die größten Fragezeichen stehen. Und ich genieße es gerade, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich genieße die auch. Ich genieße, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo dort endlich ganz, ganz große Fragezeichen stehen, die ich benennen kann und wo ich halt wirklich sagen kann, die Sintflut ist nicht nur Tiere und Regenbogen, sondern es ist eine Geschichte von Massenmord. Und zwar ein Massenmord, den Gott begeht. So, und das jetzt auszuhalten und erstmal einfach die Fragen zu haben, das reicht mir an der Stelle, das war ein Riesenschritt und ein Riesenweg in meinem Leben und da darf ich jetzt bleiben.
Wie sieht's bei dir aus, Maxi? Bist du schon einen Schritt weiter oder nochmal zurückgehüpft?
Nee, tatsächlich haben die Fragezeichen sich vermehrt. Also ich war lange, bis vorhin würde ich sagen, auf diesem Trip Hoffnungsgeschichte. Aber ich sehe es jetzt von einer komplett anderen Seite auch nochmal. Ja? Also es ist nicht weg, dieses Hoffnungsgeschichten-Ding. Aber tatsächlich finde ich das einen total wichtigen Aspekt, den du gesagt hast, Jenny.
Also würdet ihr erstmal sagen, für den Zustand jetzt, Hoffnung oder Horror? Würdet ihr bei Horror stehen bleiben?
Also wenn wir jetzt so ein Stimmungsbild machen, ne, ordnet euch in einer Ecke zu, würde ich jetzt im Moment bei Horror stehen. Find's aber wichtig, dass Hoffnung mit im Raum ist. Also ich kann mich dort noch hinbegeben wieder. Ja, ich stand da ja vielleicht auch mal. Ich meine, ich habe schon mal aus der Hoffnungsperspektive von diesem Text gepredigt. Aber im Moment würde ich bei Horror stehen, ja.
Also hoffen, die dumme Sau zwinkert jetzt auf zu.
Ist gut zu sein, ja. Gepasst, ja.
Also ich stehe genau auf der Linie, aber mit einer Tendenz zur Hoffnung.
Mhm. Ja, so habe ich dich heute ein bisschen in Richtung Horror gezogen. Mann.
Das kann ich, ob ich das so gut finde. Also auf jeden Fall finde ich, es macht ganz viel auch mit dem eigenen Glaubensleben, weil man mit sich kämpft, mit sich hadert und auch mit dem Gottesbild hadert und das so richtig aufarbeitet und bearbeitet. Weil wenn man immer auf der Hoffnungsseite stehen bleibt, das ist, würde ich erstmal denken, die einfachere Seite. Weil man dadurch ja irgendwie das ganze Schlimme erstmal so ein bisschen ausklammert und sagt, ja, am Ende war ja der Regenbogen, der neue Bund und das andere aber dabei vergisst. Ja, dann sind wir jetzt vielleicht wirklich an dem Punkt, wo man das noch gar nicht so final beantworten kann, Hoffnung oder Horror. Oder kann man es überhaupt irgendwann mal beantworten?
Nee, vielleicht dürfen wir heute einfach die Fragezeichen stehen lassen, auch in dieser Podcast-Folge.
Ja, aber ich habe noch ein paar Fragen mitgebracht, die wir vielleicht beantworten können oder hoffentlich.
Kurz und knapp.
Oder horrendlich. Genau. Meine erste Frage wäre, was hat die Arche mit dem Einhorn zu tun, liebe Jenny?
Ah ja, das ist tatsächlich ganz spannend. Ich war mal in Mailand vor ein paar Jahren und da war ich in einer Kirche, ich weiß leider nicht mehr, wie die hieß. Und da habe ich ein Bild gesehen, wo eben die Arche abgebildet war und wie die Tiere dort paarweise raufgehen. Und da waren auch Einhörner dabei. Und da habe ich mich tatsächlich nochmal damit befasst. Und es gibt eben, das Alte Testament ist ursprünglich in Hebräisch verfasst. Und dann wurde sie irgendwann mal ins Griechische übersetzt. Und in der griechischen Übersetzung wurde aus einem Wort, Re'em, das eigentlich Wildrind wahrscheinlich bedeutet oder irgendwie so in die Richtung gehend, das Wort Monokeros, und das ist eben ein Einhorntier, also ein Tier mit einem Horn. Und ja, daraus hat dann auch Luther und andere irgendwann, da gab es mal so Ideen, dass das vielleicht das Einhorn war im Mittelalter und Co. Und ja, da sind dann so schöne Bilder entstanden. Ich finde die Vorstellung ja ganz charmant. Also es war jedenfalls ein sehr schönes Bild. Ich habe es auch tatsächlich fotografiert und noch in meinem Handy.
Kannst dann nochmal in die Story hauen. Also in alten Bibelübersetzungen kommt tatsächlich dann auch der Begriff Einhorn vor, ne? Im Zusammenhang mit der Sinnflutgeschichte. Ja. Ganz spannend ist, was ich mich jetzt auch gefragt habe, weil es ja um so viele Tiere geht, die Geschichte auch so besonders machen. Was hat denn die Sinnflut mit Vegetarismus zu tun?
Das ist auch spannend. Auch
viel Fleisch.
Also eigentlich hat die mit dem Gegenteil zu tun. Also in der im Schöpfungsbericht oder in beiden Schöpfungsberichten, die ja am Anfang der Bibel stehen, da wird den Menschen tatsächlich das Grünzeug, also die Pflanzen zur Nahrung gegeben, nicht die Tiere. Und erst jetzt nach der Sinnflut und Gottes Erkenntnis, okay, der Mensch ist böse und der Mensch beileib böse, gibt hier plötzlich den Zusatz an, dass auch die Tiere uns zur Nahrung gegeben sind. Also finde ich ganz spannend. Was bedeutet das auch nochmal für, also was ist die Sinnflutgeschichte für ein Cut? Also es ist irgendein Cut in der Menschheitsgeschichte. So, was steckt dann noch so drin? Also wir können festhalten, bevor die Erkenntnis Gottes da war, dass wir verdorben sind, waren wir als Vegetarier gedacht.
Oh? Mhm.
Also, so liest sich das. Also gut wäre das. Biblisch fundiert, so jetzt mal rausgearbeitet. Okay, ja. Hast du noch mehr Fragen für uns?
Ja. Was glaubt ihr denn, wie alt ist Noah geworden, wenn er so lange da die Arche erst gebaut hat und auf der Arche bleiben musste?
Also in meiner Kinderbibel war Noah ein alter Mann mit einem sehr, sehr langen Bart. Deswegen war der für mich immer alt. So, und ich glaube, er war halt auch älter, oder? Er war kein mittelalter Mann, glaube ich.
Ja, ich glaube, zur Zeit der Sintflut um die 600. Und nicht.
Das ist schon ordentlich.
Das ist stabil.
Und wir erfahren dann später, dass er nach der Sintflut 350 Jahre noch lebte und sein Alter war 950 Jahre, als er starb.
Und ich muss auch gestehen, das Alter habe ich in meiner Hebräischprüfung falsch übersetzt, weil ich mir das in der Prüfung überhaupt nicht vorstellen konnte, dass der 600 Jahre alt geworden ist. Und dann hatte ich irgendwie auch am Ende hingeschrieben 60. Weil ich dachte, nee, das kann irgendwie nicht sein, das ist falsch. Und dann hat mir mein Hebräischlehrer auch erzählt, das war so ein bisschen der Hüpfer zu 1. Ob man das gut genug vorher gelesen hat. Also Lebensalter war anscheinend vor der Sintflut noch höher.
Ja, tatsächlich direkt vor der Sintflutgeschichte sagt Gott quasi, dass er das jetzt beschränken will. Aber da wird Noah dann wohl schon alt gewesen sein. Aber da, also genau direkt bevor die Ankündigung der Sintflut kommt, entscheidet er sich, dass Menschen die Lebzeit von 120 Jahren bekommen sollen zukünftig. Ist ja aber auch ein stattliches Alter, ne?
Das, ja.
Also es wäre heute eher nicht der
Durchschnitt. Ich glaube, ich will auch gar keine 900 Jahre alt werden.
Was ich ja auch so spannend finde, ist, die Lebenserwartung ist ja eher gestiegen. Eigentlich in dem, was wir uns so vorstellen. Aber also wenn man diesen Texten glauben würde, jetzt, dann würde man davon ausgehen, wir werden immer sterben, immer früher.
Hm. Ja. Und Noah würde sagen, 120, er war noch so jung.
Ja.
Aber was lernen wir daraus? Also Vegetarismus macht älter.
Ja, oh ja.
Ich habe noch eine Frage an dich, Maxi. Was denkst du, was härter war für Noah? Dieses Bauen der Arche oder das Warten, als die Sintflut dann kam?
Also, wenn ich jetzt von mir ausgehe, würde ich das Warten bevorzugen, weil ich immer schlecht im Werkenunterricht war, tatsächlich.
Also,
Noah kriegt ja sehr konkrete Anweisungen von Gott, wie viel Ellen lang jetzt alles sein soll auf der Arche. Und er baut es auch genau nach diesen Vorstellungen. Und ich habe nach bestem Wissen und Gewissen das genauso getan, früher im Werkenunterricht, und bin immer gescheitert trotzdem. Also ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, dort eine 3 oder eine 4 zu kriegen, letzten Endes auf dem Zeugnis, weil ich da wirklich, ich konnte das gar nicht. Ich konnte nichts abmessen, ich konnte nicht feilen, ich konnte nicht sägen, ich konnte nicht bohren.
Weil du es nicht wolltest, also weil es dich nicht ausreichend fasziniert hat oder einfach so?
Ich glaube, in erster Linie hatte ich Angst vor der Lehrerin. So.
Aber ich habe das Gefühl, wir können festhalten, Maxis Arche wäre untergegangen.
Ja, ich wollte gerade sagen, absolut. Ich glaube, das Warten wäre trotzdem härter gewesen. Das
wäre ja auch gar nicht passiert. Also ich hätte gar nicht warten müssen, weil die Arche es gar nicht geschafft ist.
Ich hätte die gar nicht zu Wasser lassen
bist
können.
Bist du den, genau. Aber ich merke für mich, ich glaube, für mich wären die 150 Tage schlimmer. Also so eingesperrt in so einer Arche. Es war ja noch, also es war ja dann, nachdem der Regen aufhört, noch mal 150 Tage. Ja. Also kuiuiui, also da bist du eine ganze Weile auf schwankender See unterwegs.
Ja, aber du hast deine Familie bei dir und viele Tiere. Das ist auch,
und alle anderen wurden gerade gekillt, aber ja.
Ja. Ja. Und dann ist ja die Story der Sintflut irgendwie noch total symbolhaftig mit dem Zeichen der Taube und dem Zeichen des Regenbogens. Habt ihr das im Hinterkopf, wenn ihr so das Zeichen des Regenbogens habt? Habt ihr da die Sintflut-Geschichte im Hintergrund oder assoziiert ihr den Regenbogen mit einer ganz anderen Sache?
Also tatsächlich habe ich das immer im Hinterkopf, weil ich glaube, das ist tatsächlich was, was ich mir so aus den Kindheitserzählungen mitgenommen habe aus der Geschichte. Das habe ich geliebt, ne? Regenbogen. Und immer wenn ich, also schon als Kind und bis heute, wenn ich einen Regenbogen am Himmel sehe, dann denke ich, oh, danke Gott. So, ne? Also da ist der Bund nochmal angezeichnet. Aber klar verbinde ich den heute auch mit der Queerenbewegung. Und ich finde, das ist eine wundervolle Ergänzung dazu, weil ich genau das glaube, dass genau das der Regenbogen sagt. Ein Bund mit allen Menschen, eine Zusage an alle Menschen. Ich bleib an deiner Seite. So, ja, und unabhängig von Identität, von Sexualität, also, ne, egal wie, welche Hautfarbe du hast. Du bist in diesen Bund eingeschlossen.
Genau, man muss es gar nicht miteinander ausklammern, finde ich.
Ja.
Weil der Regenbogen gehört weder der einen Seite noch der anderen Seite, sondern das ganze Mensch steht daneben zusammen.
Genau.
Ja.
Und wer unter diesem Regenbogen nicht mehr stehen will und der Meinung ist, sich da schützen zu müssen, weil er den begrenzen will, der muss das tun. Aber dann muss ihm halt bewusst sein, dass er nicht mehr unter dem Regenbogen Gottes stehen möchte. Ne? Punkt.
Dann danke ich euch, liebe Jenny und liebe Maxi, dass wir hier die tolle Folge hatten. Und vielleicht ist es auch gar nicht notwendig, auf jede Frage eine lineare Antwort zu finden, auch für den Moment nicht und auch, dass wir dazu stehen. Aber ich gehe trotzdem mit ganz vielen neuen Anregungen durch die Tage und ich glaube, ich denke jetzt bei jedem neuen Regenbogen, den ich sehe, an unsere schöne Aufnahme.
Ja, das ist doch wunderbar. Dann danke ich mich irgendso.
Danke, dass wir dabei sein durften.
Sehr gern. Extra gern.
Der Marcel-Hassel-Podcast Körper und Geist stimmen.
You have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.